Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In London haben sich Prinz William und seine bürgerliche Verlobte Kate Middleton das Ja-Wort gegeben. Das Paar wurde in der Westminster Abbey vor fast 2000 Gästen getraut. Anschließend zeigten sich die frisch Vermählten auf dem Balkon des Buckingham-Palastes. Die Hochzeit wurde weltweit übertragen.
Die Überraschung am Ende des Tages war perfekt. Ohne Vorankündigung öffneten sich die Tore des Palastes und heraus kam das Brautpaar, Prinz William am Steuer mit der Braut. Ganz ohne Pomp and Circumstance, ein fast privater Moment. Und obendrüber Williams Helikopter als Gruß von seiner Truppe. Ein Gag am Ende eines Tages, der ansonsten bis ins letzte Detail durchchoreografiert war. Die Braut erschien pünktlich um 11 Uhr Ortszeit am Arm ihres Vaters in einem demonstrativ schlichten Brautkleid, das Prinz Harry dem Bräutigam verriet, bevor der es sehen durfte. Wie nervös das Paar tatsächlich war, das sah man, als William seiner Braut den Ring überstreifen wollte. Der einzige Moment, der nicht ganz reibungslos lief. Zuvor gab es keine Versprecher, sondern ein leises, aber bestimmtes Ja. Der Moment, auf den Millionen Briten gewartet hatten.
Hi, William Arthur Philip Louis.
Take thee, Catherine Elizabeth.
Take thee, Catherine Elizabeth.
To my wedded wife.
To my wedded wife.
I will.
Circa 1 Million Menschen warteten anschließend entlang der Route, als das frisch vermählte Paar sichtlich erleichtert nach der Trauung zum Palast fuhr. Und auch hier bekam das Volk am Ende das, was es wollte: den Kuss auf dem Balkon. Prinz William und Catherine, die Herzogin von Cambridge, wie sie ab heute heißt, ein Paar, das mit diesem Tag ganz sicher die Herzen seiner Untertanen gewonnen hat.
Die Zeremonie verlief reibungslos, selbst das Wetter spielte mit und die Hunderttausenden, die sich hier rings um den Buckingham Palace versammelt hatten und erst langsam abziehen, waren rundherum begeistert. Für die britische Monarchie war dieser Tag ein voller Erfolg. Ob er die Stimmung der Briten in wirtschaftlich düsteren Zeiten allerdings über den Tag hinaus verbessern kann, ist eher unwahrscheinlich. Heute war Märchentag in London. Morgen beginnt hier wieder der Alltag.
Deutschen Strafverfolgungsbehörden ist offenbar ein Schlag gegen den Terrorismus gelungen. Beamte des Bundeskriminalamtes haben 3 mutmaßliche Mitglieder des Terrornetzwerkes Al-Qaida festgenommen. Die Männer wurden in Nordrhein-Westfalen gefasst.
In diesem Haus in Düsseldorf fand heute eine der Festnahmen statt. Insgesamt geht es um 3 Männer, alle um die 30 Jahre alt. Die Nationalität ist noch ungeklärt. Von Marokkanern oder Deutschen marokkanischer Herkunft ist vielfach die Rede. Der Hintergrund: Im November 2010 hatte der Innenminister eine Terrorwarnung herausgegeben. Unter anderem in Berlin wurden die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. Bei den damaligen Ermittlungen wurden die Behörden auf die 3 Männer aufmerksam. Aus Sicherheitskreisen verlautet, die Verdächtigen hätten sich Chemikalien verschafft, um damit Bomben für mögliche Anschläge zu bauen. Als Ziel wird über den öffentlichen Personennahverkehr spekuliert. Immer wieder wurde heute auf Ähnlichkeiten des Falles zur sogenannten Sauerlandgruppe verwiesen, bei der die Ermittler im Jahr 2007 ebenfalls Chemikalien beschlagnahmt hatten. Der Bundesinnenminister teilte heute schriftlich mit: In enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit des Bundeskriminalamts mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz, der Länderpolizei und den ausländischen Partnerbehörden ist es gelungen, eine konkrete und bevorstehende Gefahr durch den internationalen Terrorismus abzuwenden.
Von offizieller Seite war dies heute die einzige inhaltliche Stellungnahme zum Fall. Aus verschiedenen Quellen hört man aber, dass ein ganz konkreter Anschlag beim Zugriff nicht unmittelbar bevorgestanden haben soll. Morgen früh geben Bundesanwaltschaft und Bundeskriminalamt hier in Karlsruhe eine Pressekonferenz. Etwa zeitgleich entscheidet der Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof, ob er Haftbefehl gegen die Verdächtigen erlässt.
Ein Ableger des Terrornetzwerkes Al-Qaida könnte auch für den Anschlag in Marokko verantwortlich sein. Die Ermittler gehen entsprechenden Hinweisen nach. In Marrakesch war gestern in einem Touristencafé eine Bombe explodiert. Die Zahl der Toten stieg mittlerweile auf 16. Nach derzeitigen Erkenntnissen sind unter ihnen keine Deutschen.
Es geht ruhiger zu als üblich auf Marrakeschs zentralem Marktplatz Jamaa al-Fanah am Tag nach dem Anschlag. In den Trümmern des Kaffeehauses suchen Ermittler weiter nach Spuren. Ob tatsächlich Islamisten dahinter stecken, bleibt weiter unklar. Die marokkanische Regierung geht davon aus, dass ein nordafrikanischer Ableger des Terrornetzwerks Al-Qaida für die Bluttat verantwortlich ist. Die Aufklärung ist eine Herausforderung für unsere Polizei und Justiz. Unser König, die bürgerliche Gesellschaft und die politischen Parteien sind sich einig. Marokko wird weiter den Weg demokratischer Reformen gehen, trotz der Attentäter, die unseren Tourismus und unser Ansehen zerstören wollen. Auch heute kamen zum Jamaa al-Fanaa wieder Touristen. Viele Europäer, vor allem Franzosen, bereisen die Wüstenstadt Marrakesch. Nach Marokko kommen pro Jahr fast 10 Millionen Urlauber. Der Fremdenverkehr trägt rund 20% zur Wirtschaftsleistung des Landes bei. Viele Marokkaner fürchten nun um diese wichtige Einnahmequelle. Wir haben Angst. Angst, dass diese terroristische Tat unser Land beschädigt, unser Land und unsere Sicherheit. Wir fordern daher die Polizei und die Richter auf, die Täter nun hart zu bestrafen. In der vergangenen Nacht erlagen im Krankenhaus zwei weitere Opfer des Anschlags ihren schweren Verletzungen. 16 Tote und 21 Verletzte lautet damit die traurige Bilanz. Marokkos Innenminister teilte am Abend mit, die Bombe sei offenbar ferngezündet worden. Zuvor war man von einem Selbstmordanschlag ausgegangen.
Truppen des libyschen Machthabers Gaddafi wollen offenbar die Aufständischen in der belagerten Stadt Misrata komplett von der Außenwelt abschneiden. Nach NATO-Angaben versuchten sie, den Hafen in Misrata zu verminen, den einzigen Zugangspunkt für Hilfslieferungen. Unterdessen greifen im Westen die Gefechte immer mehr auf tunesisches Staatsgebiet über. Gaddafi-Truppen drangen nach Dehiba vor, ein Rückzugsgebiet der Aufständischen. Aus der Region berichtet Stefan Buchen.
Aufregung im tunesischen Grenzort Dhuhaiba, bei den Bewohnern und den tunesischen Soldaten. Gaddafis Truppen sind im Ort. Mit 10 Jeeps sind sie 3 Kilometer weit auf tunesisches Territorium gefahren und wurden hier vom tunesischen Militär gestoppt. Ein seltenes Bild von Gaddafis Männern auf den Abwegen des Krieges. Mach die Kamera aus, ruft einer von ihnen. Die Bevölkerung von Dhuhaiba steht auf der Seite der libyschen Aufständischen. Sie wollen Gaddafis Männer lynchen. Die tunesischen Soldaten stellen sich dazwischen und lassen Gaddafis Truppen wieder nach Libyen abziehen. Der Grund für die Irrfahrt der Gaddafi-Männer: Sie waren vom 3 Kilometer entfernten Grenzposten Wasin geflüchtet, der wieder in der Hand der libyschen Aufständischen ist. Über Nacht gab es hier ein heftiges Gefecht, bei dem die Gaddafi-Truppen zeitweilig den Grenzübergang zurückerobert hatten. Am Morgen schlugen die Aufständischen ihre Feinde in die Flucht. Zurück blieben 2 Leichen von Gaddafis Männern. Al-Karr wal-Farr nennt man diese Art Krieg auf Arabisch. Das ständige Vorrücken und wieder Zurückweichen. Jetzt haben die Aufständischen wieder die Kontrolle über den Grenzposten. Für wie lange weiß niemand, nur der Krieg scheint sich hinzuziehen.
Die Bundesregierung warnt vor Reisen nach Syrien. Das Auswärtige Amt verschaffte heute seine Sicherheitshinweise für das von Unruhen erschütterte Land. Deutschen in Syrien wird dringend die sofortige Ausreise empfohlen. Die syrische Führung geht seit Wochen gegen die Protestbewegung vor. Hunderte Menschen wurden bisher getötet.
In dem Land gingen trotz des verhängten Demonstrationsverbots auch heute Zehntausende Menschen auf die Straße. In mehreren Städten protestierten sie gegen Präsident Assad und forderten lautstark demokratische Reformen. Sicherheitskräfte stellten sich ihnen in den Weg und griffen die Demonstranten mit Tränengas an. Bei Dara im Süden des Landes wurden bei den Protesten nach Krankenhausangaben 15 Menschen getötet. Andere Quellen sprechen von weit mehr Opfern.
In den USA ist nach der Serie von Tornados die Zahl der Todesopfer auf mindestens 300 gestiegen. Mehrere Regionen im Südosten des Landes riefen den Notstand aus. US-Präsident Obama besuchte heute den Bundesstaat Alabama.
Der Präsident macht sich ein Bild von den Verwüstungen. Die Stadt Tuscaloosa in Alabama, hier wüteten besonders verheerende Tornados. Ich verspreche den Menschen hier, dass wir alles tun werden, um ihre Gemeinden wieder aufzubauen. To help these communities rebuild. Ganze Landstriche verwüstet, über 10.000 Menschen obdachlos, mehr als 300 Tote. Zwei Schwestern vermissen ihren 15-jährigen Bruder. Anwohner, Soldaten der Nationalgarde und Rettungskräfte suchen auch nach vermissten Nachbarn. Wir hörten jemanden stöhnen, aber wir konnten nicht zu ihm kommen. Ich bete, dass sie ihn finden. Reaktoren des Atomkraftwerks Browns Ferry, baugleich denen in Fukushima, konnten nach einem totalen Stromausfall in der Region sicher heruntergefahren und mit Hilfe von Notstromgeneratoren gekühlt werden. Meteorologen erklären derweil Ausmaß und Stärke dieser Tornadoserie mit dem Wetterphänomen La Niña. Das schafft in diesem Jahr perfekte Bedingungen für das Entstehen von Tornados. Schon in wenigen Tagen wird eine weitere Serie erwartet. Und einige hatten einfach nur riesiges Glück. Das Haus der Busicks in North Carolina zerlegt in tausende Trümmer, aber beide überlebten. Cindy hatte Schutz in der Badewanne gesucht, flog 70 Meter durch die Luft, ein kleines Wunder. Als sie mir die Wanne zeigte, habe ich einfach nur geheult. Ich weiß nicht, wie sie das überlebt hat.
ICANN ist eine wichtige Schaltstelle des weltweiten Internets. Die Organisation mit Sitz in den USA verwaltet die Domänen für Internetadressen wie zum Beispiel .de oder .com. Nun hat sie einen bekannten ehemaligen Hacker zum neuen Sicherheitschef gemacht. Es ist Jeff Moss, der bereits das US-Heimatschutzministerium beraten hat. Es gebe niemanden, der besser über die Bedrohungen für Internetnutzer Bescheid wisse, hieß es. Die deutsche Verkehrssünderdatei kommt auf den Prüfstand. Bundesverkehrsminister Ramsauer plant eine Reform des Flensburger Registers. Im Fokus steht das Punktesystem, das mehr Transparenz bieten soll. Als erster Schritt soll die Zahl der Punkte online abgefragt werden können. Berichte, dass die Grenze für den Führerscheinentzug von 18 auf 20 Punkte erhöht werde, wies ein Ministeriumssprecher zurück.
Wer aus dem Verkehrssünderregister seinen persönlichen Punktestand abrufen will, kann das ab nächste Woche online tun. Voraussetzung dafür der neue elektronische Personalausweis und ein dazu passendes Lesegerät. Das ist allerdings nur der Anfang einer großen Reform des Verkehrszentralregisters.
Es soll transparenter werden und es soll auch verhältnismäßiger werden. Zum Beispiel kommen die Tilgungsfristen und auch die Einstufung einzelner Verkehrsdelikte auf den Prüfstand.
Überlegt wird, das Handy-Telefonieren am Steuer mit 2 statt 1 Punkt zu bestrafen, dafür das Fahren in einer Umweltzone ohne Umweltplakette mit keinem Punkt mehr zu ahnden. Außerdem ist angedacht, alle Delikte unabhängig voneinander verjähren zu lassen, statt die Tilgungsfrist bei einem neuen Vorfall automatisch zu verlängern. Der ADAC hält die Reform für überfällig.
Wie diese Reform im Einzelnen ausschaut, das muss man jetzt abwarten. Aber diese Verkehrssünderdatei ist so überfrachtet. Als einzelner Autofahrer brauche ich eigentlich juristischen Beistand, um mir meinen Punktestand deutlich zu machen.
Wofür es künftig in Flensburg wie viele Punkte gibt, steht wohl erst im nächsten Jahr fest. Die Reform des Registers soll jedenfalls noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden.
Am Nachmittag wurde in der Slowakei die Eishockey-Weltmeisterschaft eröffnet. Im ersten Spiel überraschte das deutsche Team in Bratislava mit einem Sieg gegen Russland. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonnabend, den 30. April.
Das Hoch über dem Nordmeer lenkt trockene und kühlere Luft heran, in der sich zumindest im Norden Deutschlands kaum Wolken bilden können. Weiter Richtung Süden ist die Luft noch feuchter und dort gibt es auch noch Schauer oder Gewitter. Auch in der Nacht sind in der Mitte und im Süden Wolken unterwegs. Teilweise ist es auch klar. Stellenweise gibt's noch Schauer oder Gewitter. Örtlich bildet sich Nebel. Im Norden funkeln dagegen meist die Sterne am Himmel und morgen scheint dort verbreitet die Sonne. In der Südhälfte gibt's mal Wolken, mal Sonne und vor allem ab den Mittagsstunden wieder hier und da Schauer oder Gewitter. Dann sind auch stürmische Böen möglich, ebenso an den Küsten, sonst überwiegend mäßiger bis frischer und stark böiger Wind aus Ost bis Nordost. Am Alpenrand heute Nacht nur 2, im Rhein-Main-Gebiet bis 11 Grad. Am Oberrhein morgen bis 23, an der Ostsee frische 10 Grad. In den nächsten Tagen wird es etwas kühler. Nachts ist vor allem in der Nordhälfte leichter Frost möglich. Im Süden am Sonntag wechselhaft mit Schauern und Gewittern, sonst häufig Sonne. An diesem Wetter ändert sich auch in der neuen Woche erstmal wenig.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.45 Uhr, heute mit Karen Mioska. Darin britische Traumhochzeit, die ganze Welt schaut zu und Al-Qaida in Deutschland, Terrorverdächtige festgenommen.